Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 27. Folge von Starke Frauen. Mit von der Partie ist die liebe Katrin.
Mit von der Partie. Wir haben so unsere Phrasenliste, wo wir dann immer neu auswählen, wöchentlich. Komm, mit von der Partie hatten wir noch nicht. Das nehmen wir mal mit rein. Ich freue mich sehr, an deiner Seite wieder sitzen zu dürfen, liebe Kim. Und dir zu lauschen bei
Marie Curie.
Wundervoll.
Aber vorab.
Bevor wir dazu kommen, genau, der obligatorische Hinweis. Wir sind stets bemüht, ne, zu recherchieren und die Fakten wiederzugeben, aber an der einen oder anderen Stelle könnte vielleicht eine kleine Halbwahrheit dazwischen flutschen. Insofern, wir haben ja auch den lieben Julian hier sitzen, der auf der Marie Curie Schule war. Vielleicht hat er noch ein paar Hinweise für uns und schaltet sich zwischendurch rein.
Julian ist unser wunderbarer Redakteur, der uns immer hinweist auf, ihr schmatzt, ihr
genau.
redet nicht.
Nur Redakteur, sondern er ist der Schnittmann, der Sensenmann.
Der Aufnahmemann.
Der Aufnahmemensch.
Der, wenn er keine Lust mehr auf uns hat, einfach den Knopf
ohne den
drückt.
Wir einfach nichts wären. Das ist so. Hinter jeder berühmten Frau steht ein wirklich wichtiger Mann.
I love you for that.
Alright. Was cool. kannst du denn über eine Menge wahrscheinlich, über Marie Curie sagen?
Oh ja. Geboren wurde sie am 7. November 1867 in Warschau, im damaligen Russischen Kaiserreich, und als Maria Salomea Slodowska. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Meine polnische Freundin dreht mir wahrscheinlich jetzt den Hals um, gefühlt.
Ja, stets bemüht, ne?
Na,
das
genau,
fällt
immer.
Dir diese Kategorie. Ich finde, du hast das sehr gut gemacht.
Danke.
Ich spreche
dir.
Kein Polnisch, aber es klang polnisch. Wunderbar.
Und mein Opa dreht mir auch den Hals um. Wir sind ja im, wie sagt man denn, drüben geboren, also mein Opa kommt von...
Welches drüben meinst du
ja,
jetzt
genau,
konkret?
Ja genau, Polen. Aber jetzt lass mich mal...
Wir? Also du auch? Nee.
Nee, Ostpreußen.
Ostpreußen.
Ostpreußen, ja. Da kommt mein Opa her.
Ja.
Und das war mal so lustig bei unseren Familienfesten, weil sein Bruder ist deutlich jünger gewesen und ist sehr spät nachgekommen und wurde halt verpflichtet, Polnisch zu lernen.
Mhm.
Und dementsprechend waren unsere Familienfeste immer Polnisch-Deutsch.
Ach echt, ja?
Ja.
Guck mal, habe ich wieder was gelernt über dich. Wir schweifen ab.
War Marie Curie, die damalige Maria Salomea Slodowska, eine Physikerin und Chemikerin, natürlich polnischer Herkunft, die in Frankreich lebte und wirkte.
Mhm.
So, wie kam es eigentlich dazu?
Da muss ja irgendwie die Liebe im Spiel gewesen sein.
Nee.
Auch als Naturwissenschaftlerin.
Der Ehrgeiz.
Kann man sich, oh, okay.
Der Ehrgeiz.
Mhm.
Marie Curie ist die einzige Frau unter den 4 Personen, denen bisher mehrfach ein Nobelpreis verliehen wurde und neben Linus Pauling die einzige Person, die Nobelpreise auf 2 unterschiedlichen Fachgebieten erhielt.
Wow.
So, das macht sie so wahnsinnig spannend und interessant. Sie war das jüngste von 5 Kindern, des Lehrer-Ehepaares. Und da geht
ein Lehrerkind. Oh, guck mal, ich habe Herzchen in den Augen.
von Bronislava und Wladislav Slodowski. Und die beiden gehörten dem niederen polnischen Landadel, der Szlachta, an und zählten zur polnischen Intelligenzia.
Das ist sowas wie das Bürgertum oder die
das gute Bürger.
Intellektuellen.
Der Intelligenzia, Intellektuelle, genau.
Ja, wie der Name
das
schon sagt.
Genau,
ne?
Ich weiß.
Messerscharf 1 und 1 zusammengezählt. Okay, und sie durfte dann Und genau, wie viel?
Also ihr Vater hatte an der Universität St. Petersburg studiert und als Lehrer für Mathematik und Physik an verschiedenen staatlichen und privaten Schulen unterrichtet. Mhm. Und ihre Mutter, Bronislava, wurde am Mädchenpensionat in der Freterstraße, der einzigen privaten Mädchenschule in Warschau, ausgebildet, wo sie anschließend erst als Lehrerin und später sogar als Schulleiterin tätig war.
Aha.
Und wo auch die Familie zum Zeitpunkt von Marias Geburt wohnte.
Mhm.
So, die Mama erkrankte dann aber an Tuberkulose, an Tuberkulose und musste ihren Posten aufgeben. Und ihr Vater wurde 1873 aus dem Schuldienst entlassen. Warum, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das hatte politische Abhängigkeiten, genau. Die Familie war dann aus finanziellen Gründen gezwungen, ein Pensionat zu eröffnen, das anfangs 2 und später bis zu 10 Schüler beherbergte.
Mhm.
Nach dem gescheiterten Januaraufstand von 1863 wurde im russisch kontrollierten Teil Polens eine zunehmende Russifizierung betrieben. Das heißt, der Unterricht durfte nur noch in der russischen Sprache stattfinden.
Okay.
Und polnische Geschichte und Kultur konnte nur noch heimlich unterrichtet werden, was gleichermaßen eine Herausforderung für Lehrer, wie aber auch natürlich Schüler war.
Mhm.
Und im Herbst 1878 wechselte Maria an das öffentliche Gymnasium.
Hieß sie jetzt Maria oder Marie?
Es gibt keinen polnischen Frauenvornamen, der nicht auf A endet. Deswegen, und Marie ist dann wahrscheinlich die Anlehnung, ist dann
die Französifizierung.
Maria ist schwierig auszusprechen, deswegen Marie.
Okay.
Keine Ahnung, wahrscheinlich. Also das ist jetzt Interpretation. Bitte
krass.
Nicht ernst nehmen.
Das kann auch gerne nachrecherchiert werden. Meine Freundin Lucy ist auch Polin, aber die heißt Lucina.
Na, siehst du.
Das sind wichtige Informationen.
Ja. 1883. Kurz zuvor muss man sagen, also im Herbst 1878 wechselte sie an das öffentliche Gymnasium, ne? Und kurz zuvor war ihre Mutter leider an den Folgen der Tuberkulose gestorben.
Mhm.
Und 1883 bestand Maria im Alter von 15 Jahren ihr Abitur als Klassenbeste.
Pleatsches Mädel, ne?
Das darauf folgende Jahr verbrachte sie bei Verwandten auf dem Land, da sie Anzeichen von Erschöpfung zeigte. Also die hat, und das finde ich, liest sich auch durch ihr Lebenswerk durch, die ist immer recht fast über ihre Grenzen gegangen.
Mhm. Das kann man ja tun, sehr freudvoll, ne? Irgendwie hier, so Amelia Earhart-Style, so geil, nächste Runde nehme ich jetzt und dann noch einen drauf. Und
die hat auch in der Forschung nie locker gelassen, die war richtig, ja, in meiner Interpretation ein bisschen besessen.
Okay.
Ja, genau. Also in Polen, wie ich schon eingangs sagte, durfte Maria nicht studieren, weil Frauen ja an den Universitäten nicht zugelassen waren. Die finanzielle Situation ihres Vaters ließ eine Unterstützung während eines Auslandsstudiums leider nicht zu. Und somit erteilte Maria in der Wohnung ihres Vaters dann ab 1848 Privatunterricht, um sich Geld so zusammenzusparen. Dann ist sie 1885 mit 18 Jahren Hauslehrerin bei einer Anwaltsfamilie geworden.
Mhm.
Und an den freien Abenden las sie Bücher über Physik, Soziologie, Anatomie und Physiologie, weil sie sich nicht entscheiden konnte, in welche Richtung sie eigentlich gehen möchte,
okay.
Um ihre Neigung so ein bisschen mehr auszuloten und sich auf das Studium vorzubereiten.
Und mit dem die hat sich ja auch so richtig dann in die Lehre, also in das Wissen gestürzt. So, die Mutter ist gestorben, ne? Wir sind da so drüber hinweggegangen, aber irgendwie sicherlich auch eine Bezugsperson für sie.
Ja gut, sie hatte ihre 4 Geschwister. Sie war ja eigentlich die jüngste von den 5 Kindern.
Mhm.
Der Vater war ja auch noch da, aber gut. Ich glaube, das war intrinsisch in ihr einfach schon verankert.
Sehr ehrgeizig.
Oder ihre Eltern waren in der Hinsicht sehr vorbildlich für sie. Mit dem Einverständnis des Hausherrn und mit der Unterstützung von dessen ältester Tochter, hat Maria sogar 1 Dutzend Bauernkindern Unterricht gegeben im Lesen und Schreiben. Und dort hat sie dann auch ihre erste Liebe kennengelernt. Der älteste Sohn der Familie Kazimir Sorawski, der kam von der Universität nach Hause zurück und verliebte sich dann in sie. Und ihre Heiratspläne wurden dann aber durchkreuzt von seiner Familie, die das so nicht wollten. Und,
Begründung?
Naja gut, sie war jetzt ja kein mittelbehaftetes Mädchen.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, also es gibt keine richtige Begründung, aber dadurch,
irgendwie hat denen das nicht geschmeckt.
Ja, genau. Und der Vater hat dann, um seine seine Töchter besser finanzieren zu können oder unterstützen zu können, nach seiner Pensionierung 88 für 2 Jahre die Leitung einer landwirtschaftlichen Erziehungsanstalt in Stuczniec, in der Nähe von Warschau auf jeden Fall angenommen.
Ja, im Speckgürtel von Warschau. Okay.
Genau.
Ja.
Und dann mit 23 Jahren, also seit 1890, wohnte Maria wieder bei ihrem Vater in Warschau. Und der Cousin hatte irgendwie Zugriff auf das Industrie- und Landwirtschaftsmuseum und da in den Räumlichkeiten des Museums konnte sie das erste Mal so ein paar chemische und physikalische Experimente durchführen und stellte da dann zu 100% oder zu einem hohen Prozentteil die Neigung zur experimentellen Forschung fest auf dem Gebiet der Physik und Chemie. Und somit festigte sich dann ihr Wunsch, ein naturwissenschaftliches Studium in Paris aufzunehmen.
Okay.
Ja.
Das ist ja auch nicht so ganz günstig, ne?
Nee, Paris.
Paris und auch. Das scheint aber dann offensichtlich irgendwie geklappt zu haben.
Ja, sie hat, also ihre Schwester Bronja hat tatsächlich in Paris auch schon gewohnt und sie konnte dann dort erstmal anfänglich unterkommen. Und
wie alt war sie da? Also in den 20ern, ne?
Genau. Mhm. Ja, am 3. November schrieb sie sich als Marie Slodowska für ein Studium der Physik an der Sorbonne ein. Unter den 9000 Studenten der Universität in diesem Jahr befanden sich 210 Frauen. Ist ja immer noch eigentlich so, dass in den MINT-Fächern, ne, Mathe, Informatik, ja. Naturwissenschaften und Technik, immer noch
nicht. Für die Zeit finde ich das eigentlich ziemlich hoch, muss ich sagen. Eine hohe Zahl.
Habe ich auch eigentlich gedacht. Ich habe jetzt leider keine aktuellen Zahlen, wie das in den MINT-Fächern ausschaut. Naja, auf jeden Fall von den mehr als 1825 Studenten der Faculté de Science waren 23 weiblich. Und ihre wenigen Mitstudentinnen kamen meist aus dem Ausland, wie sie ja dann auch.
Mhm. Das ist ja auch witzig, ne? Könnte man auch eigentlich denken, Mensch, die Franzosen, die haben es doch gut.
Ja.
Und stattdessen kommen dann woanders her die ganzen Frauen. Mhm. Also die ganzen, in Anführungsstrichen.
Ja. Und
sie scheint sich dann offensichtlich nicht so ganz so blöd angestellt zu haben.
Nö. Also Marie hatte schlechtere Vorkenntnisse als ihre französischen Kommilitonen, ne? Und die sprachlichen Probleme bildeten natürlich eine zusätzliche Herausforderung.
Ja, stimmt. Das kommt ja noch hinzu.
Genau.
Aber sie hat ja offensichtlich schon ein bisschen Französisch gesprochen, oder?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Also durch ihre Schwester vermutest du jetzt, ne?
Ja.
Das ist eine gute Vermutung. Ich kann es nur nicht belegen oder widerlegen. 1892 zog Marie dann in ein kleines möbliertes Zimmer, um mehr Ruhe für das Studium zu haben. Und sie hat dann als Beste tatsächlich die Prüfung für das Lizenziat in Physik als Beste abgeschlossen, 1893.
Mhm.
Und sie hat dann immer wieder Stipendien bekommen, die ihr ermöglicht haben, dass sie ihr Studium in Paris fortsetzen konnte. Und den Abschluss dann für das Lizenziat machte sie 1894 als Zweitbeste. Und die Gesellschaft zur Förderung der Nationalindustrie beauftragte Marie Slodowska Anfang 1894, eine Studie über die magnetischen Eigenschaften verschiedener Stahlsorten durchzuführen. Jetzt kommen wir zu ihrem Ehemann.
Ja.
Der Pierre Curie.
Mhm.
Sie arbeitete unter sehr beengten Verhältnissen im Labor ihres Lehrers Gabriel Lippmann und war auf der Suche nach einem geeigneteren Platz für ihre Experimente und hatte dann, ich glaube, sich so ein bisschen Luft gemacht bei dem einen Herrn, dem Physiker Josef Kowalski, Professor an der Universität Freiburg. Und Kowalski machte sie dann im Frühjahr mit Pierre Curie bekannt, der an der École Municipale de Physique et de Chimie Industrielle unterrichtete und das dortige Laboratorium leitete.
Das ist sehr lustig, dass du dir immer solche Franzosen aussuchst, ne? Oder Italiener.
Dinge, die ich nicht aussprechen kann, ne?
Nee, das klingt wundervoll. Also mein Vater wäre begeistert.
Danke, Papa. Papa ja, von Katrin.
Danke, Papa Katrin, genau.
Im Sommer 1894 suchte Marie in Polen nach einer interessanten Forschungstätigkeit, also offensichtlich Heimweh. Da sie kein geeignetes Angebot erhielt, beschloss sie, für ein weiteres Jahr nach Paris zurückzukehren. Und dort entwickelte sich dann aus der beruflichen Zusammenarbeit mit Pierre Curie eine gegenseitige Zuneigung.
Sympathie.
Auf jeden Fall heirateten sie dann im Jahre 895. Und sie zogen dann eine Dreizimmerwohnung und in ihrem ersten Ehejahr bereitete sich Marie Curie auf die Aggregation vor, die sie berechtigte, an einer höheren Mädchenschule zu unterrichten und ihr eigenes Einkommen verschaffen würde, also zu erhalten dann. Ne? Mhm. Und die Prüfung im Sommer 1896 bestand sie erneut als Beste ihres Kurses.
Er war acht Jahre älter
war er, genau. Der gute Herr.
Das ist ja noch im Rahmen.
Das ist ja nicht wie bei
Ada Lovelace und ihrem Charles. Ich habe seinen Nachnamen vergessen. Aber
ja, oder Sophia Loren.
Sophia Loren, genau.
20 Jahre älter, glaube ich, ne?
Ja, auf jeden Fall eine Weile. Eine andere Generation.
Mhm. Nebenher auf jeden Fall setzte Marie Curie ihre physikalischen Studien halt fort und besuchte weiter noch Vorlesungen. Und dann 1897 brachte sie dann ihre erste Tochter Irene zur Welt. Da war sie 30 Jahre alt.
Mhm. Und spätgebärend.
Ja, für damalige Verhältnisse spätgebärend, ne?
Wie war das bei ihr? Wir haben ja auch Ada Lovelace, die habe ich ja gerade genannt, ne? Die war alles andere als erpicht darauf, später dann eigentlich Mutter zu sein und diese Zerrissenheit hatte sie ja dann logischerweise auch immer wieder davon abgehalten.
Also es hat sie ihrer Leidenschaft der Wissenschaft tatsächlich noch mal einige Jahre später eine weitere Tochter in die Welt zu setzen. Aufgrund der ganzen Strahlung und so weiter hat sie dann zwischendrin noch mal eine Fehlgeburt gehabt. Das hat ihr sehr zugesetzt. Aber
Strahlung von was? Ich meine, Fehlgeburten sind ja...
Die hat ja das Uran auch, ich glaube, das von Uran bin ich mir jetzt unsicher, aber sie hat... Die kleinen Stäbchen zum Beispiel, die glühten ja und das fand sie total spannend, hat sich dann immer davor gesetzt. Mitarbeiter von ihr sind häufig an Leukämie erkrankt, also Krebsgeschichten und sind daran gestorben. Witzigerweise, in Anführungsstrichen, witzigerweise sie nicht. Sie hat dann aber bestimmte Schmerzen, die auch zurückzuführen sind auf die Röntgenstrahlung und sie ist dann am Ende auch an diesen Schmerzen gestorben. Sie war auch ein Opfer dieser Forschung an Röntgenstrahlung. Mhm. Die Entdeckung der Röntgenstrahlung Ende 1895 erregte weltweit Aufsehen und löste zahlreiche Forschungsaktivitäten aus. Eigentlich hat die im Frühjahr 1896 Antoine-Henri Becquerel zufällig entdeckt und hat die Fähigkeit von Uran-Kalium-Sulfat entdeckt, eine fotografische Platte zu schwärzen. Und das blieb bis dahin nahezu unbeachtet. Marie Curie, die auf der Suche nach einem Thema für ihre Doktorarbeit war, beschloss sich dann genau, sich diesem Thema zu widmen, weil sie das total spannend
fand. Aber die Röntgenstrahlen sind ja nun von Herrn Röntgen entdeckt worden.
Aber Radioaktivität, also der Begriff radioaktiv, den hat Marie Curie geprägt.
Ah, okay.
Genau. Beziehungsweise die Curies zusammen, ne? Weil die haben, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre zusammen daran immer gesessen und gearbeitet. Zunächst beabsichtigte sie, die Ionisationsfähigkeit der von Uransalzen angehenden Strahlung zu quantifizieren und knüpfte mit ihren Versuchen an die Ende 1897 im Labor von Lord Kelvin durchgeführten Messungen an. So, da gab es ganz viel, was entdeckt wurde und so weiter und so fort. Und es war alles extrem spannend.
Fassen
und
wir zusammen.
Sehr viel
ich
habe
da mal was vorbereitet. Nee, aber...
Auf jeden Fall stellte sie fest, dass Blechblende viermal und natürliches Chalkolit doppelt so aktiv wie Uran sind. So, damit ist sie dann auch los und die Forschungsergebnisse wurden dann 1898 von Gabriel Lippmann vor der Akademie de Science, nenne ich das jetzt mal,
Science,
in Paris vorgetragen. Dummerweise hat das unabhängig von ihr der Gerhard Schmidt untersucht und erkannt. Dementsprechend
der war schneller.
Das, ja, so ungefähr. Und zwar genau 2 Monate. Dann ging das halt so weiter, dass die sich noch weiter da hinein vertieft haben. Ist ein bisschen schade auf jeden Fall, dass ich das jetzt so platt präsentiere. Es geht vorrangig darum, dass es nicht um ein Element geht bei der Blechblende, sondern um 2 chemische, nämlich Bismut und das andere Barium. Das muss irgendwie Barium ähneln. Und frag nicht näher nach, auf jeden Fall haben sie...
Ich wollte gerade ansetzen und dann dachte ich mir, was kann ich mit der Antwort anfangen, nämlich nüscht.
Spektroskopische Nachweis des ersten neuen Elementes, das sie am 13. Juni 1898 zu Ehren von Marie Curies polnischer Heimat Polonium getauft hatten, misslang jedoch. Ich habe mich in meinem Chemieunterricht gefragt, so, wer denkt sich diese Namen aus? Jetzt ja, weiß ich das.
Aber das trifft ja auf so ziemlich alles zu, was so in der Natur auch vorkommt.
Das stimmt.
Wie warst du denn in Chemie so? Um jetzt nochmal auch deine Sicht da so reinzubringen. Du
also
musst
in,
ja offensichtlich
in
auch Spaß gehabt haben an Physik und Chemie.
Ja, also Physik hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es wurde auch bei mir damals von einer Frau unterrichtet. Und dann...
Potzblitz.
Ja, pass mal auf, du. Und dann kriegte ich einen neuen Lehrer. Da war ich, war das in der 9. Klasse? Der kam rein, wir waren 15 Mädels und 3 Jungs.
Mhm.
Und der kam rein und meinte, was sitzen hier denn so viele Mädels? Das ist doch kein Unterricht für Mädels. So, dann habe ich meine erste 5 geschrieben. Das war 1998.
Nee, ich meine, welche Klasse?
Ach so,
wie viele Klasse?
9. Klasse oder so?
Aber 9. Klasse ist doch Physikpflicht.
Ja, ja, ich habe doch auch Physikpflicht gehabt.
Ja, aber warum fragt er sich dann, wie viele, warum da
ja,
so viele Mädels sitzen?
Ich weiß das nicht. Das war so ein Schubi vom
Arschloch.
Männer.
Oh, ich habe das A-Wort gesagt. Muss das rausgeschnitten werden? Du hast das W-Wort gesagt und ich möchte jetzt auf jeden Fall das A-Wort da drin lassen.
Ich würde
am
liebsten seinen Namen nennen,
und dann
aber
hast du gleich eine schlechte Note
geschrieben. Ja, meine erste 5 in meinem Leben. 5
wow.
Minus sogar.
Mhm. Ich habe Physik gehasst. Ich hatte einen Lehrer, ich hatte nur Lehrer in Physik und ich fand die alle so, hoffentlich hört keiner von denen jetzt zu.
Doch,
ich fand die alle so Medium.
Medium?
Die haben mich nicht abgeholt, ehrlich gesagt. Aber ich war dafür umso besser in Chemie. Ich
cool.
fand Chemie total geil und die das Periodensystem und die ganzen Elemente und Moleküle und alles, was man da so zeichnen musste und Abkürzungen und so, das fand ich irgendwie erstaunlich. Du merkst, ich stotter rum und ich habe keine Erinnerung mehr daran. Aber und Bio fand ich auch toll, Genetik und so, das hat mich interessiert, aber mit Physik konnte ich absolut nichts anfangen und das mag auch an den Lehrern gelegen haben, die mir zwar nicht das Gefühl gegeben haben, du bist ein Mädchen, du kennst das nicht, sondern die waren einfach unsympathisch und die haben das nicht gut gemacht für mich. Andere waren super in Chemie, in Physik, aber für mich war das irgendwie nichts.
Ja, du wirst ja auch nicht fürs Studium zugelassen aufgrund von super didaktischen Fähigkeiten, sondern aufgrund eines NCs.
Leider.
Richtig.
Leider.
Richtig.
Na, wenn Vera Birkenbiel das mitgekriegt hätte. Zurück zu Marie.
Genau. Die Ergebnisse, die präsentiert wurden, damals an der Akademie de Science. Da wurde das erste Mal in der Überschrift, nämlich in der Überschrift des Berichtes, das Wort radioaktiv verwendet.
Mhm.
Und im Juli wurde Marie Curie für ihre Arbeiten über die magnetischen Eigenschaften von Stahl und die Radioaktivität der mit 3.800 Francs dotierte Prix Genier de Académie des Sciences zuerkannt. Ja. Ach, und im Herbst 1898 ging das Leiden los. Da hatte Marie Curie nämlich Entzündung an der Fingerspitzen, welche erste bekannte Symptome der Strahlenkrankheit waren, an der sie später dann auch litt und
starb.
Dann
und ihr ist auch nie in den Sinn gekommen, dass das, was sie da untersucht, auch extrem gefährlich für ihre Gesundheit sein könnte?
Also es hat sie immer beunruhigt.
Ja.
Dass so viele Leute um sie herum gestorben sind.
Das ist ja please.
Aber, genau. So, und dann sind die auf einmal in die französische Klatschpresse reingekommen, weil das natürlich Nobelpreis für Physik, ach, das ist ja der Hammer. Und dann steht.
Aber mit ihm zusammen.
Mit
ne?
ihm zusammen. Mhm. Und der Fall von Monsieur und Madame Curie, die auf dem Gebiet der Wissenschaft zusammenarbeiten, ist gewiss nicht das Übliche. Eine Idylle im Physiklabor, das hat die Welt noch nicht gesehen. Und plötzlich war die Privatsphäre von beiden durchdrungen von Reportern und das hat denen gar nicht gut gefallen. Dann haben sie sich versucht, immer ein bisschen mehr zurückzuziehen. Der Pierre Curie ist dann aber noch, hat seine Professur an dem für ihn geschaffenen Lehrstuhl für allgemeine Physik an der Sorbonne angetreten. Und Marie Curie wurde dann Leitung der wissenschaftlichen Arbeiten des Laboratoriums. Und dann wurde auch direkt Dezember 1904 die zweite Tochter Eve geboren. Also Eve geschrieben. So, und dann 1906 tragischer Unfall von Pierre Curie, der unter die Räder eines Lastfuhrwerks gekommen ist und gestorben ist natürlich noch am Unfallort. Und Marie Curie hatte Schwierigkeiten, sich von diesem Verlust zu erholen, hatte erstmal
nicht nur dein Ehemann, sondern auch dein Wissenschaftspartner,
genau,
dein Partner
exakt.
In Crime stirbt.
Ja.
Ne? Das ist natürlich, und du bist alleine mit 2 Kindern, dir geht's auch gesundheitlich nicht so prickelnd.
Ja.
Und dann, ja. Und genau.
Dann ist der Vater von ihm und der Bruder von ihm gekommen, und um sie mit den Kindern zu unterstützen. Mhm. Auch interessant, dass
zwei Männer.
Mhm. Und sie ist dann in die Nähe von Pierres Grab gezogen, um ihm näher sein zu können, und nahm wohl angeblich teilweise ihren Mädchennamen wieder an. Und die naturwissenschaftliche Fakultät der Universität musste dann entscheiden, wer Pierre Curies Lehrstuhl übernehmen sollte. Und da Marie Curie die geeignetste Kandidatin war, um seine Vorlesung fortzusetzen, wurde sie vorgeschlagen, und sie gab dann ihre Lehrtätigkeit an der Mädchenschule auf und ja, war dann die erste Frau, die an der Sorbonne lehrte.
Wow.
Die ordentliche Professur wurde ihr allerdings erst 2 Jahre später übertragen. Man hat erstmal nur gesagt, ja, okay, aber
profiliere dich erstmal ein bisschen.
Ja, genau, so ungefähr. Oder beweis dich, ne? Man hat dann ihr Ehrungen entgegengebracht. Die Kommission hat dann festgelegt, dass die Maßeinheit für Aktivität Curie genannt werden sollte, und beauftragte Marie Curie mit der Herstellung einer 20 Milligramm schweren Radiumprobe aus kristallwasserfreiem Radiumchlorid und so weiter und so fort, die dann als Standard dienen sollte. So geschehen gab es aber noch ein großes Fiasko. Ende 1911, würde eher sagen eine Liebschaft mit dem 5 Jahre jüngeren Paul Langevin, der aber verheiratet war.
Aha.
Dann wurde sowas geschrieben, die Polen zerstört eine französische Familie. Mhm. Und die böse Marie Curie, und dann wurde sogar, wollte man ihren Preis auch
aberkennen,
und auch sie wurde auch gebeten, nicht zur Einladung zu kommen, weil ja so Dramen sind, weil die damals die Lebens- oder die Ehefrau von ihm hat die Klatschpresse halt komplett genutzt, und die haben sich auch die hatten irgendwie eine gemeinsame Wohnung. Und sich dort hatten dort auch die Liebesbriefe, die sie sich geschrieben haben, gehalten. Und die wurden irgendwann entwendet. Und man munkelt, dass das wohl die zumindest im Auftrag der Ehefrau passiert ist, weil irgendwann sind diese Briefe nämlich auch in der Klatschpresse erschienen.
Und ach, damit, herrje, das habe ich ja noch nie gehört. Also im Zusammenhang mit Marie Curie. Ja, ich versuche mir diese Frau vorzustellen, die offensichtlich ganz genau wusste, was sie wollte, wie das ja auf fast alle Frauen zutrifft, die wir vorgestellt haben, die so ein Ziel vor Augen hatte, dann gesagt hat, ich gehe jetzt da nach Frankreich, geforscht hat, sich irgendwie durchgeboxt hat, auch eine fremde Sprache. Also, boah, das muss schon jemand sein, der an seine Grenzen geht, die auch manchmal völlig ignoriert hat, was da eigentlich mit ihrem Körper passiert, ne? Also, die aber auch jemand war,
der Nobelpreis für Chemie war das gewesen,
ja,
zu dem Zeitpunkt.
Wir haben ja zwei Nobelpreise, richtig? Einmal mit ihm zusammen, Physik.
Genau.
Und dann nochmal einen für Chemie.
Ja, ich glaube, sie hat beide. Ja, doch. Sie hat auf jeden Fall in der zweiten Kriegswoche des Ersten Weltkrieges ein neues Betätigungsfeld gefunden und ist dann in den Krankenhäusern, in denen sie dann arbeitete, dort herrschte ein akuter Mangel an Personal sowie an geeigneten Röntgenapparaten, und es gab nur eine unzureichende Stromversorgung, und so hat sie dann mit der Unterstützung der französischen Frauenunion einen ersten Röntgenwagen ausstatten können.
Wow.
Und für den Einsatz an der Front benötigte sie die Genehmigung des Militärgesundheitsdienstes. Keiner wollte aber den Antrag bearbeiten. Und dann hatte sie Glück, dass sie den Alexandre Millerand, an den gelangen konnte. Das war nämlich der Kriegsminister. Und das war ihr früherer Anwalt in der Lanvin-Affäre, der sie verteidigt hatte.
Huch.
Ja, und der hat dann den Antrag natürlich an General Joseph Joffre weitergeleitet, der natürlich sofort genehmigte.
Ja.
Und in Begleitung ihrer Tochter Irene und eines Mechanikers fuhr sie dann 1. November 1914, zum ersten Mal mit ihrem Röntgenwagen zu einem Lazarett der 2. Armee in Kreil. Und hat dann insgesamt während des Krieges 20 radiologische Fahrzeuge ausgerüstet, machte dann 1916 ihren Führerschein, um die Fahrzeuge selbst steuern zu können, und hat dann, weil sie auch bewusst immer Frauen und Ausländer gefördert hat, 150 Frauen zu Röntgentechnikern ausgebildet.
Total geil.
Ist das Hammer?
Ja, finde ich super. Ich dachte, jetzt kommt nichts mehr nach zwei Nobelpreisen. Was kann das noch toppen? Jetzt
kommt eigentlich das viel Geilere. Das ist echt eine getriebene Frau.
Ja, mega.
Und genau, und dann ist sie in Amerika, wurde sie überall vorstellig. Dort hat dann die Marie Melanie, Herausgeberin des amerikanischen Frauenmagazins The Delineator, ein Interview erstmal organisiert und musste sie überall vorsprechen gehen. Dadurch, dass der Gesundheitszustand aber schon schlechter wurde, ließ sie sich häufiger dann von ihren Töchtern vertreten. Und ihr hat nicht so gut geschmeckt, dass man, das war schade, weil über ihre Ankunft berichtete auch die New York Times auf der Titelseite unter der Schlagzeile Madame Curie hat vor, dem Krebs ein Ende zu bereiten. Und Curie entgegnete ein bisschen erstaunt, dass Radium ja kein Heilmittel gegen jede Art von Krebs sei. Mhm. Aber das hat die New York Times halt erst auf der Seite 22 gebracht und man präsentierte sie hauptsächlich in der Rolle der weiblichen Heilenden. Und nicht in der Rolle als Wissenschaftlerin.
Das ist dann eher was Karitatives, die fürsorgliche Mutti anstelle die Wissenschaftlerin, die wirklich Bahnbrechendes entdeckt hat.
Während ihres Aufenthaltes in Amerika wurden ihr 9 Ehrendoktortitel verliehen.
Wow.
Aber der Bereich Physik der Harvard University verweigerte ihr diese Ehrenbezeugung, weil sie ja seit 1906 nichts Wichtiges geleistet hat.
Ja, hart. Die Jungs in Harvard, die sind,
wenn sie das harte schlecht gehabt hätte, dann wäre es bestimmt besser gelaufen. Ja, dann hat sie sich noch für einen Völkerbund eingesetzt, war sogar Vizepräsidentin dort. Ich glaube, da war sie insgesamt 14 Jahre oder so. Fuck, es ist echt keine Zeit mehr. Katrin, ich schäme mich, ich werde dieser Frau nicht gerecht. Sie ist dann irgendwann gestorben.
Du brauchst dich überhaupt nicht schämen. Sie ist dann irgendwann gestorben, oh Mann.
Was ich noch sagen wollte übrigens, es gibt noch einen, den ich noch einen draufsetzen kann. Die Auszeichnung ihrer Tochter Irene mit dem Nobelpreis für Chemie, den hat sie nämlich 1935 gemeinsam mit ihrem Ehemann in Anerkennung ihrer Synthese neuer radioaktive Elemente erhalten. Und leider hat Marie Curie das nicht miterleben können dürfen.
Wow, aber immerhin, also walk in, step in my shoes, ne? Also boah, mir fehlen die Worte. Ich stotter mir hier einen zurecht, das ist ja echt geil. Das ist krass.
Ja.
Ja, was gibt's da noch zu sagen, außer frohe Weihnachten, ne? Aber
ja, stimmt. Ja, also was auch nochmal, gibt auch noch einiges. Marie Curie hat zum Beispiel immer ein Proberöhrchen mit radioaktivem Material in ihrer Tasche getragen und ihrem Schreibtisch aufbewahrt.
Warum? Als Glücksbringer? Oder?
Nee, weil sie sich, glaube ich, der schädlichen Auswirkung der ionisierenden Strahlen, das war nicht bekannt. Mhm. Das war ihr nicht bekannt. Was ich gesagt hatte, sie war halt immer unruhig, weil sie gemerkt hat, oh, die Leute um mich herum sterben.
Und aber sie, die muss ja schon ziemlich robustes Gesundheitsgerüst gehabt haben, die gute.
Ja, also die Todesursache wurde als aplastischen perniziöse Anämie angegeben.
Ach so, na klar.
Eine Knochenmarkschädigung, die vermutlich auf ihren langjährigen Umgang mit radioaktiven Elementen zurückzuführen ist.
Ja.
Ja.
Aber damit hat sie ja ziemlich lange leben können.
Ausgehalten.
Ja, Wahnsinn. Wie alt ist sie geworden?
67, glaube ich.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Tolle Frau, Kim. Ich bin geplättet.
Ich
Was soll
auch.
Jetzt noch kommen? Außer
Weihnachten.
Genau.
Heute ist der zweite quasi Weihnachtstag.
Ja,
ich hoffe, alle hatten da draußen ein besinnliches, nettes, erholsames Fest mit nicht so vielen Familienzwistigkeiten nach Loriot.
Das ist ja eher noch lustig.
Ja, das stimmt.
Aber es gibt ja auch noch ganz
aber nicht,
andere.
Aber wenn man drin ist, glaube
ich. Nee, das stimmt. Früher war mehr Lametta. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Und die nächste Folge wird am 2. Januar,
genau.
Korrigier mich, sein und sich um eine Frau drehen, die was ganz anderes gemacht hat, aber ähnlich beeindruckend, jetzt zwar keinen Nobelpreis bekommen, aber sowas ähnliches, eine Architektin mit dem klangvollen Namen Zaha Hadid.
Genau. Auch so schön,
Hadid. Eine Irakerin, die aber dann die englische Staatsbürgerin.
Deine Spucke aus dem Auge holen.
Entschuldigung. Genau. Mir bleibt jetzt nur zu sagen, vielen Dank nochmal und dann an euch da draußen einen guten Rutsch. Passt auf euch auf, nicht zu viele Böller in die Luft und so.
Genau, feiert schön, genießt das Jahr oder den Jahresbeginn 2020.
Ja, wow, toll.
Und dir auch.
Ja, das wünsche ich dir auch. Und dir auch, Julien. Ne? Winke, winke. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.